Hallo zusammen. Heute bin ich das erste Mal mit einer waschechten Politikerin hier im Tiny House, immer noch im Bauhaus Campus. Katrin Lomscher, hallo.
Hallo.
Du bist Diplom-Ingenieurin und hast mir gerade erzählt, du hast schon auf dem Bau gelernt. Magst du dich kurz vorstellen und einfach ein paar Worte zu dir sagen?
Ja, also ich bin gerade 55 Jahre alt geworden, muss mich noch dran gewöhnen. Und als ich viel jünger war, nämlich nach der 10. Klasse, habe ich auf dem Bau gelernt, bin in Berlin, Ostberlin geboren und aufgewachsen und habe beim Tiefbau gelernt, habe also eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht, 3 Jahre, bin danach zum Studieren nach Weimar gegangen, dort bin ich Diplom-Ingenieurin für Städtebau geworden, habe eine Weile in wissenschaftlichen Einrichtungen gearbeitet und seit jetzt reichlich 20 Jahren bin ich im politischen Raum tätig, in verschiedenster Weise, da kommen wir ja vielleicht noch drauf zurück.
Ja, wie hat das angefangen, die Faszination für das Thema Bauen und vielleicht Architektur,
die Stadt? Also meine Eltern haben mir berichtet, dass ich schon als sehr kleines Mädchen, wenn ich gefragt wurde, was ich werden will, gesagt hätte, ich will Architektin werden. Also Architekt, habe ich damals gesagt. Hat sich dann später anders entwickelt, fand sozusagen das Haus allein nicht so spannend, fand sozusagen die Summe der Häuser, die Stadt, das Leben, die Gesellschaft, Obst und Civitas, das fand ich interessant und deshalb habe ich mich auch dann nicht für ein Architekturstudium entschlossen, sondern für ein Städtebaustudium.
Und schließlich sogar für die Politik und die Wissenschaft an den Nagel gehängt und auch die Wirtschaft an den Nagel gehängt.
Na, ich sag mal, Bauen ist ja immer, hat ja immer was mit gesellschaftlichen Umständen und Zuständen zu tun. Bauen tun die, die Geld haben, entscheiden, wie was aussieht, tun die, die Macht haben. Und deshalb ist das Bauen und die Stadtplanung ist sozusagen an sich schon eine hochpolitische Tätigkeit, natürlich mit einem fachlichen Bezug. Und insofern war es dann relativ naheliegend, sich damit auch in die Politik zu bewegen. Klar ist, dass mich natürlich die Wende 1989-90, die hat mich sozusagen extrem politisiert, weil sich da ja auch die Rahmenbedingungen fürs Planen und Bauen deutlich verändert haben.
Was war die entscheidende Position, von der du gesagt hast, die will ich da durchsetzen oder das wird mir jetzt wichtig?
Also das ist nicht so einfach zu sagen, weil es ja ein komplexes Gebilde ist, so eine Stadt. Aber es war sehr schnell zu merken, wie sozusagen neue Herrschaftsverhältnisse, neue Eigentumsverhältnisse sozusagen das Bild und das Leben in den Städten verändern. Und natürlich finde ich es wichtig, dass man ein Interesse der Allgemeinheit formuliert, auch planerisch formuliert und das dann auch gegen private Interessen behauptet und versucht, private Interessen zu integrieren in ein solches gemeinwohlorientiertes Entwicklungsmodell.
Ja, das ist eigentlich eine super Überleitung zur nächsten Frage, die Interessen unter einen Hut bringen. Gerade wurde der Kooperationsvertrag unterzeichnet mit den allerdings städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Was ist da genau passiert und ist das ein gutes Ergebnis?
Also voran würde ich gerne stellen, natürlich würde ich auch mit privaten Wohnungsbaugesellschaften einen Kooperationsvertrag unterzeichnen. Wenn sie denn dazu bereit wären. Die städtischen sind ja im Besitz der Stadt Berlin. Sie sind privatwirtschaftlich organisiert und deshalb muss man auch bestimmte Dinge über Verträge regeln, kann man nicht einfach über Aufsichtsräte oder sonst wie regeln. Uns ging es vor allem darum, dass wir das Thema Mietenentwicklung in unseren städtischen Wohnungen, es sind immerhin knapp 300.000, die wir inzwischen wieder haben, dass wir das in einer Weise regeln, dass das für die Leute nicht zu hohen, überfordernden Miethöhen führt. Wir wollten das Thema Wohnungsneubau regeln, weil auch das ist ja eine Herausforderung für die Stadt. Dadurch, dass wir hier, also wir haben in den letzten 4 Jahren so viele Einwohner dazu bekommen, dass Potsdam hier quasi eingemeindet wurde. Das führt natürlich dazu, dass wir auch zusätzliche Wohnungen brauchen. Wir wollen das Modernisierungsthema anders angehen, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass Modernisierungen heute sozusagen zum Mietentreiber Nummer 1 geworden sind. Und last but not least haben wir auch das Thema Partizipation und Bürgerbeteiligung bei Bauprojekten geregelt in dieser Vereinbarung. Ich bin mit dem Ergebnis natürlich nicht hundertprozentig zufrieden, aber ich bin überwiegend zufrieden und glaube, dass wir damit eine gute Basis haben, die städtischen Gesellschaften sozusagen zu Partnern der sozialen Stadtentwicklung zu machen in Berlin.
Ja, herzlichen Glückwunsch erstmal dann dazu zu dieser Teilzufriedenheit und Modernisierung finde ich ein total interessantes Stichwort, weil Ja, da habe ich das Gefühl, tatsächlich mit Modernisierung, da kann man so diese ganzen Gesetzgebungen, die zur Preisregulierung eigentlich führen sollten, viel umgehen. Teilen Sie das, diese Meinung?
Na, es gibt in dem Mietrecht einfach einen ganz furchtbaren Paragraphen, das ist der Paragraph 559 im Bürgerlichen Gesetzbuch. Der sieht vor, dass man von den Modernisierungskosten, und ich sag mal, egal wie hoch sie sind, 11% auf die Kaltmiete umlegen darf. Und das dauerhaft, also für immer. Obwohl natürlich irgendwann sich eine Investition refinanziert hat. Und deshalb ist so eine Modernisierung extrem interessant für Leute, die mehr Geld aus einem Wohnhaus ziehen wollen, als sie es ohne eine Modernisierung könnten. Man hat sich das irgendwann in den frühen 70er Jahren überlegt, aus anderen Gründen. Damals wollte man die Modernisierung und die Ertüchtigung der Gebäude fördern, also Anreize schaffen für die Eigentümer. Dieser Anreiz ist inzwischen sozusagen, ich will mal sagen, fast pervertiert, ne, zu einem Anreiz, Leute aus ehemals billigen Wohnungen sozusagen rauszudrängen, sie teuer zu modernisieren und teuer wieder zu vermieten.
Ja, okay. Ganz anderes Stichwort ist das, also ich würde sagen, einmal gibt es die Preisseite und bei mir als Ökonom, ich schaue auch gerne auf die Produktionsseite. Ich habe häufig das Gefühl, wenn um Immobilien oder über Immobilien geredet wird und wenn es um Immobilien geht und um Wohnraum, sprechen die Leute häufig über Preise, aber viel weniger über die Stadt oder die Politik, die tatsächlich Wohnraum produziert oder neuen Wohnraum schafft. Wie sehen Sie das? Wo sehen Sie vielleicht auch Möglichkeiten, neuen Wohnraum zu schaffen und Wohnungen zu produzieren?
Also gerade aktuell haben wir natürlich die Situation, da sich die Mieten in den großen Städten und in den Ballungsräumen steil nach oben bewegt haben in den letzten Jahren und ja auch nicht absehbar ist, dass sich das ändert, haben die Leute einfach existenzielle Ängste. Sie haben wirklich die Sorge, dass sie sich das Wohnen nicht mehr leisten können an den Orten, wo sie schon lange sind oder wo sie schon immer waren oder auch zu einem Standard, den sie auch angemessen finden. Also dass Wohnraum im Kapitalismus, in dem wir ja leben, auch eine Ware ist, das ist jetzt keine Überraschung. Dass aber sozusagen das Streben nach noch mehr Rendite aus diesem Bereich für Leute in existenzielle Nöte treibt, und zwar in einer ziemlichen Breite, das ist ein Phänomen, das sich in den letzten Jahren verstärkt gebildet hat. Deshalb ist also auch diese Preisregulierung und das Preiswerthalten von bestehendem Wohnraum auch ein extrem wichtiges politisches Feld. Aber ich sehe natürlich die Notwendigkeit, dass man auch Wohnraum schafft. Ne? Also auch vor dem Hintergrund, dass so ein Haus ja auch eine begrenzte Lebensdauer hat. Also sie stehen zwar zum Glück länger, als sie sozusagen ökonomisch gerechnet werden. Und trotzdem muss man ja auch ab und zu ersetzende Investitionen machen. Man muss also einfach, um den Wohnraumbestand stabil zu halten, neu bauen. Und gerade in wachsenden Städten und Regionen muss man natürlich auch zusätzlichen Wohnraum schaffen, um die Angebotsverengung, die natürlich noch mehr auf die Preise drückt, in gewisser Weise in Grenzen zu halten. Ich will nur nicht in das Horn stoßen zu sagen, Neubau, Neubau, Neubau. Das ist das Einzige, was uns hilft, um die Mieten billig zu halten, weil die Erfahrungen der letzten Jahre sagen ja gerade, egal wie viel oder wie wenig gebaut wird, die Mieten im Bestand steigen trotzdem. Ne, das heißt, es ist eben nicht so eine einfache kommunizierende Röhre. Habe ich mehr Wohnraum, dann werden automatisch die Mieten sinken. So ist es leider nicht.
Eine andere Möglichkeit wäre auch so mal die Rekommunalisierung, also zum Beispiel von einem Vorkaufsrecht Gebrauch zu machen und Wohnungen wieder zu kommunalisieren einfach. Würden Sie zum Beispiel am Cottbusser Tor gibt es das NKZ oder es gibt verschiedene andere Gelände, würden Sie von sowas Gebrauch machen als Landes oder würden Sie als Land da denken, dass Sie da aktiv werden sollen?
Zum Glück hat sich da der Wind gedreht. Also es gibt inzwischen politische Mehrheiten, die deutlich sagen, wir müssen das öffentliche, das kommunale Eigentum im Bereich des Wohnens stärken. Leider ist es nicht einfach zu rekommunalisieren oder Vorkaufsrechte zu nutzen. Vorkaufsrechte sind an bestimmte enge gesetzliche Rahmenbedingungen gebunden. Und wenn man außerhalb dieser Rahmenbedingungen was kaufen will, dann muss derjenige, der es hat, natürlich zustimmen, dass man es kauft. Also es ist nicht so einfach. Heutzutage wird mit Wohnen extrem viel Geld verdient. Und deshalb ist es natürlich auch eine Preisfrage. Die öffentliche Hand kann ja nicht zum Spekulanten werden. und jetzt denen auch noch sozusagen ihren Deal vergolden. Deshalb ist es wichtig, dass man Instrumente des besonderen Städtebaurechts, so heißt es, nutzt. Wenn wir also zum Beispiel ein Milieuschutzgebiet haben, das ist am Kotti so, und wenn dann in einem solchen Gebiet ein Haus den Eigentümer wechselt, dann hat die Stadt die Möglichkeit, Vorkaufsrecht zu nutzen. Und das wird heutzutage immer stärker gemacht und das unterstützen wir auch, nicht nur konzeptionell, sondern auch finanziell. Wir streiten uns da also nicht nur mit privaten Eigentümern, wir streiten uns mit Gerichten. Wir müssen dafür sorgen, dass also dieses Vorkaufsrecht kommt nur dann zum Tragen, wenn nicht eine sogenannte Abwendungserklärung abgegeben wird oder eine Abwendungsvereinbarung geschlossen wird. Natürlich haben Eigentümer eher das Interesse, die Häuser zu behalten. Also unterschreiben sie Abwendungserklärungen, die müssen dann rechtlich wasserdicht sein, damit sie auch wirklich zum Nutzen der Menschen, die in den Häusern wohnen und zum Nutzen der städtebaulichen Ziele wirksam sind. Also das ist ein sehr ausziselierter juristischer Streit, der da ausbrechen kann. Da müssen wir uns alle noch ein bisschen stärker professionalisieren, damit wir nicht von sehr geschickten Eigentümern mit teuren Juristen über den Tisch gezogen werden. Mir wäre es natürlich lieber, wir könnten direkt kaufen, wenn das Vorkaufsrecht zieht. Da gibt es aber eine bundesrechtliche Schranke. Aber vielleicht haben wir ja nach den Bundestagswahlen andere Mehrheiten und vielleicht besteht ja dann die Chance, auch im Bundesrecht was zu ändern.
Ja, das ist eine spannende Geschichte, auch mit dem politischen Zeithorizont. Frage ich mich manchmal, Bauen ist ja ein Thema oder auch gerade Städteplanung ist ja ein Thema, das man im Prinzip 10 Jahre vorher oder heute werden die Grundlagen geschaffen für die 10-jährige Zukunft. Und das verträgt sich ja teilweise überhaupt nicht mit so einem politischen Kalender. Wie sehen Sie das? Wie sieht der politische Kalender anders aus als der städteplanerische Kalender?
Also ich bin ja beides, bin ja Stadtplanerin und Politikerin und ich weiß natürlich, dass man in einer Legislatur, die 5 Jahre hat, also nicht die Stadt verändern kann. Und das wäre auch gar nicht klug, weil eine Stadt hat sozusagen einen ganz anderen Lebensrhythmus. Wir können ja in unserem geistigen Auge einfach mal 100 Jahre zurückgehen und gucken, wie sah Berlin da aus. Und dann werden wir ganz viele Orte Berlins finden, die immer noch genauso aussehen. Also mal abgesehen davon, dass Kriegszerstörungen repariert worden sind oder Kriegslücken geschlossen worden sind. Also Städte sind langlebige Organismen und es braucht auch einen ganz langen Atem und eine relativ kluge Strategie, um so umzusteuern. Und deshalb würde ich mal sagen, ist es wichtig, dass man so Leitziele formuliert, ne? Also was die Lebensqualität angeht, was die Mobilitätsbedürfnisse angeht und dann überlegt, wie kann man das in den Strukturen, die man vorfindet, sozusagen entweder integrieren oder wie muss man die Strukturen sanft, aber stetig verändern, damit tatsächlich etwas anders wird.
Und dann mal die Frage an die Städteplanerin in Ihnen, wie sieht das Berlin in 15 Jahren aus?
Naja, da ich den Blick zurück ja gerade gemacht habe, sage ich, in 15 Jahren sieht Berlin nicht so wahnsinnig viel anders aus. Also was wir sehen werden, ist tatsächlich wahrscheinlich mehr sozusagen begrünte Fassaden. Wir werden Straßenräume sehen, die nicht nur den Autos gehören. Wir werden hoffentlich erleben, dass das eine oder andere gescheiterte Shoppingcenter doch noch zu was anderem gut war, dass man da irgendwelche anderen Nutzungen integrieren kann, vielleicht Indoor-Sportplätze oder was weiß ich. Wir werden erleben, dass sich die Bautechnik verändert, weil ja jetzt neue Materialien einziehen und Häuser leichter und möglicherweise auch räumlich filigraner errichtet werden können. Also Häuser aus dem Drucker, sowas gibt es ja heutzutage schon.
Hat das so schnell Auswirkungen?
Ich denke, das wird relativ schnell gehen. Das wird relativ schnell gehen, dass man durch solche hybriden Strukturen sieht, natürlich nicht in der Masse.
Ne?
Also dass die Häuser eben nicht nur aus traditionellen Baumaterialien sind, sondern dass sie auch mit ergänzenden aus 3D-Druckern herkommenden Konstruktionselementen versehen werden. Also sowas, denke ich, wird man sehen. Aber ansonsten, glaube ich, wird Berlin sehr gut wiederzuerkennen sein.
Ja?
Ja, absolut.
Ich hoffe drauf. Mein letzter Gast war ja Simon Wöhr, der hat ist dabei, die Radbahn zu entwickeln. Neben der U1 soll ja diese Radstrecke entstehen. Glauben Sie, in der Stadt der Zukunft wird das Auto eine sehr viel geringere Rolle spielen oder denken Sie eigentlich nicht?
Also da muss ich jetzt mal sagen, ich hoffe, dass es eine sehr viel geringere Rolle spielt, weil das wäre für die Stadt und ihre Bewohner tatsächlich ein entscheidender Punkt, dass man den Raum zurückerobert. Also wenn man sich anguckt, wie viel Platz diese vielen Autos, in denen häufig nur ein Mensch sitzt, wenn es sich bewegt, und im Übrigen stehen die ja 23 Stunden am Tag. Ne? Also das ist eigentlich ein irrer Zustand. Ne? Also wir reden über Flächenknappheit. Ne? Wir sitzen hier in der kleinsten Wohnung Berlins, ne? Und den Autos gönnen wir Platz ohne Ende. Das ist eigentlich irre. Ich habe aber tatsächlich diese Hoffnung, dass es nicht unbegründet ist, zu glauben, dass das Auto aus der Stadt sozusagen, also zumindest die Dominanz verlieren wird, die es jetzt hat. Ne, wenn man sich anguckt, junge Leute haben heutzutage häufig, also nicht mal einen Führerschein, die schweige denn ein Auto, und sie finden es auch nicht mehr wichtig. Und das ist das, was mir Hoffnung macht. Ne, das Auto war ja ganz lange ein Statussymbol. Es ist heute noch ein Symbol für die Wirtschaftskraft Deutschlands. Und das wird sich ändern, das muss sich ändern.
Und da ganz konkret, was glauben Sie, passiert in Berlin in dieser Legislaturperiode noch in Sachen Auto und Fahrrad?
Ich glaube, dass es sehr gut ist, dass wir jetzt eine Koalition haben, die Zeichen der Zeit verstanden hat, die also dem Fahrrad sozusagen den Raum auch geben wird, den es sich ja ansonsten auch ein bisschen anarchistisch auch nimmt. Ne? Also ich fahre selber Fahrrad und weiß, dass also Fahrradfahrer durchaus viel Fantasie haben, wenn sie wenig Platz haben. Aber dass man das ein bisschen stärker ordnet, dass man wirklich die Straßenräume anders verteilt. Das wird dazu führen, dass das Fahrradfahren in Berlin für mehr Leute auch tatsächlich mit Spaß verbunden sein wird, weil es gibt ja heute viele, die tatsächlich Angst haben, was ich auch verstehen kann. Ich bin jetzt nicht so ein ängstlicher Mensch, aber es gibt schon Gegenden, wo man nicht so gerne Fahrrad fährt. Ne? Also Skalica, Gilcina, das ist schon ein gutes Beispiel. Also wir werden das erleben, dass in dieser Legislatur sich wirklich was ändert. Und das ist auch ein Unterschied, also im Freiraum kann man natürlich stärker Dinge auch verändern und schneller Dinge verändern als in den Gebäuden, weil da sind die Planungsvorläufe größer, da sind die Investitionssummen größer und deshalb verändert sich vermutlich der öffentliche Raum schneller als der umbaute Raum.
Mein nächstes Themengebiet geht so fast in die Wechselwirkung zwischen Landespolitik und vielleicht auch Bundespolitik. Es gibt einige Flächen in Berlin, die gehören gar nicht Berlin, die gehören auch keinen privaten Leuten, sondern die gehören der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, BIMA sozusagen genannt. Und da gehört das Dragoner Areal dazu, da gehört aber auch die Fläche dazu, auf der das Haus der Statistik steht. Und mir stellt sich an der Stelle die Frage, wie ist denn da die Beziehung zwischen Bund und Land, und auch warum hat zum Beispiel der Deal mit dem Haus der Statistik ganz reibungslos geklappt und beim Dragoner Areal scheint es irgendwie intransparent und nicht so ganz klar zu sein, was passiert.
Das wäre ja schön, wenn der Deal mit dem Haus der Statistik schon geklappt hätte. Also ich habe da andere Informationen. Das ist immer noch Teil einer großen Verhandlungsmasse. Es gibt ja auch über 4000 Wohnungen, die dem Bund gehören in Berlin. Teile des Flughafen Tegel gehören noch dem Bund. Der Bund hat enorm viele Flächen im Zentrum von Berlin, die er für den kompletten Regierungsumzug vorhält und die jetzt sozusagen brach liegen. Also das ist alles noch schwer umstritten, was ich sehr bedauerlich finde, weil das sind natürlich wirklich wichtige Potenziale für die Stadtentwicklung. Es wird versucht, ein Paket zu schnüren, weil wir haben auch was der Bund gerne hätte. Das ist unser großer Vorteil. Zum Beispiel das Grundstück, auf dem die Bauakademie wieder errichtet werden soll, gehört dem Land Berlin. Das Grundstück, auf dem die Akademie der Künste steht, gehört dem Land Berlin und so weiter. Also es gibt auch seitens des Bundes Interessen. Diese Verhandlungen gestalten sich extrem schwierig. Ich habe auch ein bisschen den Verdacht, dass der aufziehende Bundestagswahlkampf sie jetzt weiter blockiert, was ich nicht hoffen will. Also wir sind da noch nicht an dem Punkt, wo wir gerne sein würden. Und wenn man mal in die Vergangenheit schaut, es gab mal einen großen Rechtsstreit zwischen Berlin und Bund. Da ging es nämlich um den alten preußischen Staatsbesitz und wie der aufgeteilt wird zwischen Berlin und Bund. Und da hat Berlin leider durch sehr, sehr viele Instanzen über eine sehr lange Zeit zum Schluss den Kürzeren gezogen. Also dem Bund gehören auch Dinge, von denen wir eigentlich der Meinung waren, die gehören eigentlich uns.
Und wie ist Ihre Lösungsstrategie dafür?
Naja, man muss sich an den Verhandlungen einigen, das hilft ja nichts. Na, und es wäre sehr schön, wenn wir sozusagen auch auf Bundesebene so weitblickende Politiker haben, die erkennen, es ist schließlich auch die Bundeshauptstadt. Ne? Also es ist für Deutschland interessant, es ist nicht nur für Berlin interessant, dass man hier bestimmte Blockaden löst und dass wir endlich zu einem Ergebnis kommen. Also ich wünsche mir schon, dass hier der Wille zum Gelingen auf beiden Seiten besteht.
Kann ich den als Bürger irgendwie beeinflussen? Also ich habe häufig das Gefühl, also gerade bei diesen Geschichten habe ich das Gefühl, ich tue mir wahnsinnig schwer, mich zu informieren. Ich bin ja selber auch kein Architekt und Städteplaner, das heißt, ich wüsste jetzt nicht ganz genau, an wen ich mich wenden müsste, aber liegt das an der Berichterstattung oder ist es auch vielleicht so gedacht, dass es gar nicht so transparent ist?
Also immer, wenn es um große Vermögen geht, werden die Leute ja mal sehr einsilbig. Ja. Und wenn es um laufende Verhandlungen geht, sowieso, ne, das ist dann Stillschweigen. Aber es ist schon zu merken, dass der Bund bisher mit seinem Immobilienvermögen extrem fiskalisch unterwegs ist und eben nicht strategisch oder planerisch. Ne? Und das hat schon was mit der Finanzpolitik dieser Bundesregierung zu tun. Und insofern würde ich sagen, da wo man jetzt mal in den nächsten Wochen und Monaten eine Chance hat, ist tatsächlich zur Bundestagswahl. Weil es gibt eine Allianz, die weit über sozusagen die Koalitionsparteien in Berlin reicht, die sagt, wir brauchen eine andere Liegenschaftspolitik des Bundes. Und da blockiert schlicht und ergreifend der Finanzminister, der Herr Schäuble, um es genau zu sagen.
Den muss ich einladen, den frage ich.
Genau, laden Sie mal Herrn Schäuble ein und fragen Sie ihn mal.
Herr Schäuble.
Sie können ja auch Berliner Bundestagsabgeordnete von der CDU einladen und
ja,
fragen,
auf jeden
wie
Fall.
Die das finden.
Herr Schäuble, Sie sind herzlich eingeladen, wenn Sie das hören.
Ja, Sie können auch Frau Grütters mal einladen. Auch sie hat ein Interesse an ein paar Grundstücken, die uns gefallen.
Ja, vielleicht kriegen wir ja noch einen Deal hin. Jetzt stell dir vor, das klappt und das Dragone-Areal gehört Berlin. Was siehst du da persönlich?
Also erstmal gehe ich davon aus, dass es beim Dragoner-Areal in jedem Fall gute Aussichten gibt, dass wir da unsere Planungsziele verwirklichen können, weil der Bundesrat, das war ein Novum auf Initiative Berlins, damals den Verkauf gestoppt hat. Und der damalige Erwerber, der ja, ich sag mal, einen überhöhten Preis bezahlt hat, auf keinen Fall zum Zuge kommen wird. Also im schlimmsten Fall bleibt es beim Bund. Dann haben wir Sanierungsrecht drüber gelegt. Es gibt also jetzt schon Sanierungsrahmenplanung, es gibt Gebietsbeauftragte, es gibt Bürgerbeteiligung. Und wenn man sich das Dragoner-Areal anguckt, dann ist es ja ein relativ großer innerstädtischer Block, der ringsum umgeben ist von den typischen Berliner Gründerzeitstrukturen. Und in dem Block selber mischt sich alles. Ne, da gibt es Kleingewerbe, größeres Gewerbe, Flächen, die sogar brach liegen, wo man sich alles Mögliche vorstellen kann. Also es wird schon ein Mix sein aus Wohnen und Gewerbe. Ich wünsche mir auch, dass wir tatsächlich da ein paar mehr als nur 50 Wohnungen hinbauen. Der Raum ist groß genug, um dort auch Wohnungsbau in erklecklicher Zahl zu ergänzen. Und dann möchte ich, dass wir dort dem lokalen Gewerbe und dem kreativen Gewerbe auch eine Chance geben.
Okay, und wie würde das dann konkret aussehen? Also wenn in der Regel, wenn die Landesregierung Flächen vergibt zur Gestaltung, da gibt es ja ein Bieterverfahren, manchmal gibt es ein Konzeptverfahren, aber in der Regel spielt der Preis doch noch eine Rolle. Wählen Sie dann aus zwischen Preis und Inhalt und wie macht man das? Wie findet man die richtige?
Also Berlin ist immerhin einen Schritt weiter als der Bund. Wir haben gesagt, Verkäufe zum Höchstpreis wollen wir nicht mehr haben, sondern es gibt, wenn wir darüber nachdenken würden, hier was zu verkaufen, man kann es ja auch in Erbpacht weggeben, man muss es ja nicht verkaufen.
Ja.
Das wäre immer noch die Vorzugslösung. Aber wenn wir was verkaufen würden, dann würden wir tatsächlich nach dem Konzept entscheiden und der Preis wäre sozusagen beim Verkehrswert eingefroren. Man könnte sozusagen ihn auch noch weiter, also die Bedeutung des Preises noch weiter senken, indem man einfach einen Festpreis vorgibt und dann nur noch nach der Qualität des Konzepts entscheidet. Auch das ist möglich.
Können Sie sich das vorstellen, dass das passiert beim Dragoner-Areal?
Das kann ich mir vorstellen, aber da müsste ich ja auch noch ein bisschen mit dem Finanzsenator drüber reden.
Und was denken Sie, würde der dazu sagen?
Ich glaube, dass er da aufgeschlossen sein wird,
ja.
Weil klar ist, wenn wir die Verkehrswerte sozusagen als Untergrenze nehmen, angesichts der Bodenpreisentwicklung in Berlin, die wir jetzt in den letzten, also gerade die letzten Monate, hat es sich nochmal explosionsartig erhöht, dann ist klar, würden wir eine Menge Bieter und Nutzer ausschließen. Weil dann hätten wir schon eine sozusagen Auslese, einfach aufgrund der ökonomischen Leistungsfähigkeit. Und das will ich nicht.
Jo, und am Dragone-Areal, da steht jetzt ja in der Planung, dass da 50% Sozialwohnungen entstehen sollen. Was heißt diese 50%? Was heißt Sozialwohnung? Und warum sollen nicht alle Wohnungen günstig sein?
Also 50% bezieht sich erstmal auf die Fläche, auf denen Wohnung gebaut werden kann. Also nicht 50% des Territoriums insgesamt, sondern 50% der Wohnungsbaufläche. Und 50% gelten für die städtischen Gesellschaften. Und bezahlbar heißt in dem Fall 6,50 Euro Einstiegsmiete im Durchschnitt. Und das ist für eine Neubauwohnung extrem günstig, weil die sind heutzutage doppelt so teuer. Warum nicht 100%? Also natürlich könnte man auch 100% fördern, gerade in solchen Gebieten, in denen wir kaum noch Sozialwohnungen haben, kann ich mir gut vorstellen, dass die Quote auch mal hochgeht. In anderen Gebieten, wo wir vielleicht fast ausschließlich Sozialwohnungen haben, kann ich mir vorstellen, dass wir die Quote auch mal niedriger machen, sodass man also insgesamt auf die 50% kommt. Es hat natürlich was damit zu tun, dass Bauen kostet. Die bezahlen es ja nicht aus der Portokasse, sondern sie müssen für das Bauen Kredite aufnehmen. Sie kriegen nicht alles vom Land Berlin, weil es ist eigentlich, man macht keinen Unterschied, wer die Schulden macht.
Ja.
Ne, kann dann auch die städtische Gesellschaft machen. Und es muss also eine Refinanzierungsperspektive für diese Kredite auch geben. Und es gibt natürlich auch in Berlin, Gott sei Dank, Menschen, die sich auch eine Wohnung leisten können, die ein bisschen teurer ist. Ne? Also hier geht es tatsächlich darum, durch so eine Mischkalkulation eine Wirtschaftlichkeit von einem Vorhaben sicherzustellen, damit die städtischen Gesellschaften nicht unter dem Druck, dass sie nur noch sozusagen ganz billige Wohnungen zur Verfügung stellen dürfen, dann ein riesen Finanzierungsdefizit haben.
Städtische Gesellschaften, das ist jetzt schon ein Stichwort. Wie steht das mit Genossenschaften? Könnte man nicht auch die noch mit einbeziehen oder überhaupt mehr noch auf Initiativen setzen, die vielleicht einen ganz anderen Horizont und auch vielleicht gar nicht so ein klares Ertragsziel haben, wie doch die Wohnungsgesellschaften, auch die städtischen Wohnungsgesellschaften hier haben? Vielleicht auch mit der Perspektive darauf, dass ja, die Deutsche Wohnen zum Beispiel doch auch eine Gesellschaft ist, die ja, eine Aktiengesellschaft ist und auch viel in Berlin zunächst getan hat und am Ende doch viel Rendite dabei rauskam.
Also die städtischen will ich mal dahin ein bisschen in Schutz nehmen, dass ihre Ertragsziele natürlich dadurch begrenzt sind, dass sie eine Gesamtwirtschaftlichkeit behalten. Ne, dass sie sozusagen tatsächlich eigenständig lebensfähige, wohnungswirtschaftliche Unternehmen bleiben. Ne, also sie sind nicht auf maximale Rendite aus. Die haben wir ihnen ja im Moment sowieso gerade mit der Kooperationsvereinbarung deutlich begrenzt. Genossenschaften müssen auch wirtschaften. Es gibt etliche Genossenschaften, die sich auch den Mietspiegel als Orientierungsrahmen für ihre Mietentwicklung nehmen. Das finde ich ehrlich gesagt nicht besonders überzeugend, weil wenn Wohnungen sozusagen von dem Aufwand her diese Miethöhen gar nicht brauchen, weil der Mietspiegel hat ja mit dem Aufwand für die Erhaltung des Wohnraums gar nichts zu tun, dann finde ich das eigentlich nicht besonders genossenschaftlich gedacht. Wenn sie es aber machen, um dann zum Beispiel Eigenkapital anzusparen, um auch wiederum Neubau zu machen, der dann zu verträglichen Preisen auf den Markt kommt, dann ist das okay. Genossenschaften dürfen ja keinen Gewinn machen, sondern sie müssen es immer reinvestieren. Ne? Aber da kommt es auch auf eine soziale Balance an. Sie sind natürlich herzlich eingeladen, sich zu beteiligen bei den Neubauprojekten, die wir so machen. Dazu gibt es dann unter anderem Konzeptverfahren und die Vorstellung ist schon, wenn wir ganze Stadtquartiere entwickeln, dass da nicht eine Wohnungsbaugesellschaft irgendwie alles baut, sondern dass wir sagen, mindestens die Hälfte des Areals soll dann auch von anderen Bauträgern entwickelt werden und da sind Genossenschaften und soziale Projekte und gemeinwohlorientierte Träger natürlich unsere Lieblingspartner. Wenn es private Unternehmen gibt, die auch bereit sind, sich den Zielen der sozialen Stadtentwicklung zu verpflichten, dann sind sie natürlich auch herzlich willkommen.
Und wie müssen die sich dann jetzt wo melden? Also wenn ich jetzt Lust hätte, das Dragoner Areal zu gestalten und da eine Genossenschaft für zu gründen, was müsste ich dann tun, um da aktiv zu werden?
Na, es gibt ja, weil es ein Sanierungsgebiet ist, gibt es einen Sanierungsbeauftragten für das Gebiet. Das wäre das Einfachste, sich direkt an den zu wenden. Wenn man nicht weiß, wer das ist, dann kann man beim Bezirksamt fragen, wer Sanierungsbeauftragter ist. Man kann sich beim Bezirk melden. Also die Steuerung dieser gebietlichen Entwicklung wird im Wesentlichen auf der bezirklichen Ebene und durch den Sanierungsbeauftragten gemacht. Der Senat gibt das Geld. Der Senat achtet darauf, dass die Ziele und die Finanzierungspläne, die aufgestellt worden sind, dass die eingehalten werden. Also am besten vor Ort fragen und nicht direkt bei mir.
Okay. Und wie machen die das dann, wenn es verschiedene Konzepte gibt, sage ich mal auch mit der inhaltlichen Gestaltung? Was kommt da jetzt genau rein? Was für ein Mix? Entstehen eher Einzimmerwohnungen? Entstehen eher größere Wohnungen? Entsteht da vielleicht, okay, das ist aber keine Wohnung mehr, aber vielleicht entsteht ein Kindergarten oder eher ein Seniorenheim. Wie wird jetzt aus diesen vielen, vielen Projekten das Beste oder der beste Mix ausgewählt? Also was ist dafür notwendig? Wie funktioniert so ein Verfahren?
Also zum einen versucht man natürlich, indem man auch nicht nur das Projektgebiet, sondern auch die Umgebung sich anschaut, planerisch herauszufinden, wo gibt es besondere Defizite, wo besteht ein großer Mangel. Dann ist ein zweites wichtiges Element jeder städtebaulichen Planung, dass man, also wenn man über eine lange Frist funktionierende Quartiere haben will, dann muss man Wohnungsgrößen mischen. Also es ist nicht sinnvoll, alles mit Einzimmerwohnungen vollzubauen. Das würde sozusagen die Struktur eines solchen Gebietes negativ beeinflussen. Deshalb ist wahrscheinlich so ein Wohnungsmix auf jeden Fall eine wichtige Sache und eine gute Kenntnis der Umfeldbedingungen. Dafür macht man ja im Rahmen der städtebaulichen Analysen im Vorfeld auch sehr umfassende statistische Erhebungen. Man befragt die Leute. Gut ist es, wenn man auch im Laufe des Projekts sowas wie Beteiligungsgremien hat, ne? Also nicht nur Menschen auf der Straße mal einmal, zweimal, dreimal fragt oder im Rahmen irgendwelcher Tage der offenen Tür, sondern auch regelmäßige Konsultationen hat, um zu schauen, wie sich was verändert.
Wie schaffen Sie das dann, dass die Leute da hinkommen? Also wenn Sie dazu einladen oder Bürgerbeteiligung, wie sieht das in der Praxis aus, dass man niemanden bezahlt, sondern die Leute freiwillig kommen?
Also zum einen sind die Berliner ja extrem neugierig. Ne? Also wenn sich in ihrer Umgebung irgendwas tut, dann wollen sie wissen, was läuft. Ne? Also man muss Interesse natürlich dadurch wecken, indem man sozusagen breit Informationen streut. Und um sie dann für ein Projekt wirklich zu begeistern, müsste man ihnen nahebringen, was es für sie selber bedeuten könnte, was es mit ihnen zu tun hat. Ob sich dadurch für sie Veränderungen, im besten Fall natürlich Verbesserungen ergeben, ne, und nicht nur Beeinträchtigungen. Also bauen ist ja auch anstrengend und eine Stadt, die wächst, die hat auch Schmerzen. Ne, also man muss tatsächlich auch da offen mit umgehen, dass nicht alles einfach nur schöner wird, sondern dass manche Dinge auch anstrengender werden. Aber gerade weil das so ist, ist es wichtig, dass man die Leute von Anfang an sozusagen ins Boot holt, dass man ihnen reinen Wein einschenkt, dass man ihnen noch klar sagt, wo besteht eigentlich Mitgestaltungsmöglichkeit und wo besteht die eher nicht. Ne, dass man nicht Illusionen weckt. Also ich glaube, das ist entscheidend. Und es muss eben Teil der Planung sein. Es darf nicht irgendwie eine Verwaltung sein, die im Stillen vor sich hin arbeitet und ab und zu mal ihre neuesten Erkenntnisse mitteilt, sondern dieser Beteiligungsprozess muss integriert werden in die Planung.
Wenn ich jetzt wieder Lust habe, bei einem bestimmten Projekt mehr zu erfahren, gehe ich einfach auf die Website oder schreibe den Senat an? Oder
naja, meistens ist es ja so, man interessiert sich ja jetzt nicht so, also wenn ich jetzt in Spandau wohne, ist mir jetzt nicht so interessant, was sich in Köpenick tut. Mhm. Also würde ich wahrscheinlich erstmal beim Bezirk gucken. Mhm. Möglicherweise ist mir bekannt, dass es in meiner Nachbarschaft irgendwie so ein Stadtteiltreff oder irgendwas gibt. Ne, da könnte es sein, dass da vielleicht ein bisschen Informationsmaterial zu bekommen ist oder dass da Menschen sind, die was wissen. Dann gibt es ja auf der Ebene der Bezirke die Bezirksparlamente, die Ausschüsse, wo man auch mal hingehen kann, wenn man sich interessiert. Auf den Internetseiten gibt es inzwischen sehr breite Informationen. Ich habe manchmal den Eindruck, es ist schon sehr, sehr zu viel, ne, dass man dann den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Aber es gibt viele, viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Und auch gibt es, was ich ganz interessant finde, ja heutzutage so auch nicht kommerzielle Stadtteilzeitungen, die sich also sehr speziell auch mit solchen Veränderungen im Kiez beschäftigen. Also ich glaube, man kann natürlich auch gar nichts mitkriegen, das ist immer möglich, aber wenn man sich für was interessiert, wird man wohl so relativ schnell auf sinnvolle, unterstützende Hilfen stoßen.
Wir haben ja ganz konkret so ein Projekt vor. Am liebsten würden wir es in der Friedrichstraße unterbringen. Das Co-Being-Haus, das ist ein fünfstöckiges Haus, in dem die kleinste Einheit genauso klein sein soll wie diese, in der wir hier gerade sind. Also das soll ein Zimmer sein, das nur 6,4 Quadratmeter hat, mit einer Gemeinschaftsfläche von 46 Quadratmetern außerhalb, die sich dann 10 Personen teilen. Und das wäre ungefähr der... Dann der Preis wäre dafür 100 Euro Miete. Das ist unsere Vision. Möglichst in der Friedrichstraße, vielleicht auch woanders in Berlin. Wie könnten wir es realisieren? Was glauben Sie, was sagen Sie dazu?
Also zum einen hoffe ich und glaube ich, dass es nicht nur so eine Fassadenzeichnung gibt, sondern bestimmt auch schon Grundrisse und Berechnungen und statische Nachweise und alles sowas. Ne, das ist natürlich alles die Voraussetzungen dafür, dass man überhaupt ein Baugesuch einreichen kann. Also was ich mir vorstellen kann, weiß ja nicht, wie groß das Grundstück ist, was Sie brauchen dafür.
Also 340 Quadratmeter. Also das
340
sind
Quadratmeter.
34 Quadratmeter Länge, aber nur 10 Meter tief. Unübliche Lücke.
Ja, aber ich meine, Sie brauchen ja noch einen Zugang, Sie brauchen vielleicht eine Freifläche. Also das war jetzt sozusagen sehr optimistisch gerechnet. Also nehmen wir mal an, Sie brauchen 600 bis 800 Quadratmeter Grundstück, um so ein Haus dahin zu stellen. Auch Abstandsflächen muss man ja einhalten und Feuerwehr muss rankommen. Und, natürlich ist sozusagen der erste Weg wäre erstmal zu schauen, ob man irgendwo ein geeignetes Grundstück findet. Also das macht die Stadt jetzt nicht, dass sie den Leuten sozusagen die Grundstücke sucht. Das müssen sie selber tun. Mhm. Wenn sie ein Grundstück gefunden haben, dann wäre es wichtig herauszufinden, wer der Eigentümer ist und ob dieser Eigentümer vielleicht Lust hat, mit ihnen dieses Haus zu bauen.
Aber der könnte ja die Stadt sein, der Eigentümer.
Da könnte die, wenn sie Glück haben, finden sie sozusagen ein Grundstück der Stadt, auf dem sozusagen derzeit nichts anderes ist und wo die Stadt auch nichts mit anfangen kann. Dann könnten sie sich natürlich um den Erwerb dieses Grundstücks bewerben. Und dann tritt ein komplizierter Mechanismus in Kraft. Ne? Also es gibt dann, wir haben ja eine landeseigene Gesellschaft, die sich mit der Verwertung von Grundstücken beschäftigt. Die hat einen sogenannten Steuerungsausschuss. In dem Steuerungsausschuss sind Vertreter von 4 Senatsverwaltungen und des jeweiligen Bezirkes. Und dieser Steuerungsausschuss muss ein Votum abgeben zu diesem Erwerbsinteresse. Und wenn das Votum positiv ausgefallen ist, dann geht diese Beschlussvorlage in den Aufsichtsrat. Der ist auch wieder mit politischen Vertretern und Experten besetzt. Wenn der Aufsichtsrat zugestimmt hat, dann gibt es einen Vorvertrag, der gilt sozusagen vorbehaltlich der Zustimmung des Abgeordnetenhauses. Und dann wird also das Abgeordnetenhaus nochmal gefragt. Da gibt es einen Vermögensausschuss und der entscheidet dann, kann stattfinden oder kann nicht stattfinden. Ist also ein bisschen kompliziert. Ist aber auch richtig so, weil Grund und Boden ist ja ein sehr, sehr wertvolles Gut, ein nicht vermehrbares Gut. Vielleicht wird auch alles viel einfacher, vielleicht finden Sie auch ein Grundstück, was nicht der Stadt gehört und einen mitwirkungsbereiten Eigentümer. Dann gehen Sie mit Ihrem Vorhaben einfach zu dem jeweiligen Bezirk, zur dortigen Bauaufsicht, stellen das Projekt vor. Dann werden Sie beraten, ob man da jetzt mehr braucht als diese Pläne, die Sie hier gemacht haben. Und wenn die sagen, können Sie einen Bauantrag stellen, dann stellen Sie einen Bauantrag und wird er genehmigt.
Na dann.
Das hört sich an, als ob das gleich in 2 Wochen erledigt ist. Ne?
Ja, das klingt wirklich so. Es gibt auch Leute, die reden schon von Baubeginn im nächsten Frühjahr.
Also was ist möglich? Also eine Baugenehmigung, das geht am schnellsten. Wenn die Unterlagen alle da sind, dann dauert die Baugenehmigung nur 6 Wochen.
Wow, ja, dann steigt die Vorfreude. Was meinen Sie denn, wenn Sie jetzt hier so hinschauen, sich überlegen, sich das so anschauen, 6,4 Quadratmeter, das ist so die Fläche, die wir für 100 Euro uns vorstellen, zur Verfügung stellen zu können. Was sagen Sie dazu?
Naja, ich sag dazu, also auf jeden Fall kann nur ein Mensch schlafen.
Nein. Hier, das hier kann man ausziehen. Können. Und hier oben kann man auch noch diese, das ganz geschickt engineert.
Also es ist sozusagen gesellig. Okay.
Und zwei das Leute ist nebeneinander können.
Das finde ich ja schon mal sehr wichtig. Also mir wäre es ehrlich gesagt ein bisschen zu klein. Ich würde mein Klavier hier nicht reinbekommen, das würde ich ganz schlecht finden.
Sie spielt Klavier?
Ja, so ein bisschen. Ja. So für den Hausgebrauch.
Für den
Hausgebrauch. Okay. Nein, und ich habe ganz viele Bücher. Ja. Also ich gebe zu, dass ich es richtig und notwendig finde, darüber zu reden, wie viel Platz verbraucht eigentlich der einzelne Mensch, vor dem Hintergrund, dass wir immer weniger Platz haben für immer mehr Menschen. Glaube aber nicht, dass die Lösung der Probleme darin besteht, dass wir uns alle derartig beschränken, weil dann beschränken sich ja wieder nur die Menschen, die es entweder aus Bewusstsein heraus tun oder aus Geldnot. Ne? Es wäre viel interessanter zu wissen, wie kann ich eigentlich verhindern, dass es andere Menschen gibt, die sich irgendwie ohne nachzudenken 200 Quadratmeter Lofts auf irgendein Dach stellen und das überhaupt nur zweimal im Jahr besuchen, weil sie in die übrige Zeit dann hier in anderen Lofts sind. Ne? Also wie kann man wirklich Wohnraum, wie kann man Boden gerechter verteilen und nutzen?
Was wäre da die politische Lösung?
Die gibt es leider wirklich noch nicht. Da gibt es eine Menge verschiedenster Überlegungen, die aber alle noch nicht wirklich zum Ziel führen. Also was es sicherlich denkbar wäre, es gibt ja Diskussionen darüber, wie man zum Beispiel Energiearmut verhindert, indem man einen Sockelbetrag für das Energieexistenzminimum relativ günstig bereitstellt und dann alles, was drüber geht, sozusagen exponentiell verteuert. Na, sowas könnte man natürlich sich auch vorstellen mit der Fläche, die jemand verbraucht. Das ist denkbar. Kollidiert aber, gebe ich zu, mit den derzeitigen Vorstellungen von Eigentumsrechten. Es wird aber nur möglich sein, dass man über Geld und Steuern versucht zu steuern. Also indem man tatsächlich die Nutzung von mehr Fläche als angemessen ist, stark verteuert.
Was würden Sie sagen, aus dem Bauchgefühl heraus ist angemessen?
Gute Frage. Ich glaube schon, dass das, was wir jetzt so sehen in der Diskussion über Mikroapartments, ne, also 16 Quadratmeter, alles drin, also das kann man ein paar Jahre machen, gerade wenn man eine Ausbildung ist. Aber ob das sozusagen auch für ein langes Leben ausreichend ist, da habe ich schon schwer meine Zweifel. Weil so ein Wohnraum ist ja der Ort, wo man seine Privatsphäre auch ein bisschen ausgestalten kann, wo man sich sozusagen mit den Dingen umgibt, die einem wichtig sind. Also ich glaube schon, so ein Minimum von 30, 40 Quadratmeter pro Person, das wäre schon okay.
Und halten Sie das für möglich, das für 100 Euro zur Verfügung zu stellen?
Wenn wir andere Finanzierungswege finden für die Fremdmittel, wenn wir eine Bauweise finden, die nicht zu exorbitant teuer ist und wenn wir möglicherweise die Differenz, wenn es nicht ganz gereicht hat, mit staatlichen Mitteln sozusagen schließen, dann ist das möglich. Aber ich sag mal, wenn jemand 30 Quadratmeter hat, dann muss er vielleicht auch nicht 100 Euro bezahlen, dann kann er vielleicht auch 250 bezahlen.
Na gut. Regula Lüscher ist sozusagen die Schlussfrage, die kommt von Van Bole Menzel, dem Architekten von der 100-Euro-Wohnung, hat die Frage gestellt. Regula Lüscher hat nach Vorbild von Zürich das Baukollegium übernommen oder gegründet. Das ist eine Art Gestaltungsbeirat und Van Bole würde gerne den Tempo Beirat gründen oder das Tempokollegium, also für temporäres Bauen und Wohnen. Und mit dem würden wir gerne die Stadt beraten, wenn mal sowas wieder passiert wie der Berliner Flughafen, der nicht fertig wird und nicht fertig wird, dass wir aus kleinen mobilen Einheiten schnell mobil irgendwo ein Dorf, eine Stadt aufbauen könnten. Wie stehen Sie zu dem Vorschlag?
Also wir haben ja im Moment gerade Erfahrung mit Tempo Homes. Ne? Es werden ja derzeit gerade für zeitweises in Wohnnutzung große Containerdörfer errichtet. Ich hätte schon ein Interesse daran, dass wir da vielleicht auch noch zu anderen Lösungen kommen. Und vor dem Hintergrund, dass wir in Berlin ja unglaublich viele Flächen haben, wo sie jetzt nicht überall gleichzeitig die Dinge entscheiden werden, sodass wir also auch noch Orte haben werden, die vielleicht ein paar Jahre noch warten müssen, bis da was Dauerhaftes hinkommt. Glaube ich, ist das Thema zwischenzeitliche, auch bauliche Nutzung für Berlin immer ein Thema. Und wenn Sie da eine Idee haben, kommen Sie doch ins Baukollegium. Aber ja, natürlich können Sie auch Ihr eigenes Kollegium gründen.
Okay, ja, vielen Dank. Dann vielen Dank für das Interview.
Bitteschön.